Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit Ulrich Biermann und
Mario Dunkel.
Böse Menschen, die haben angeblich keine Lieder. Schöne romantische Vorstellung, aber eben romantisch. Jede Diktatur hat gerne singen lassen. Das war und ist Teil von Brot und Spiele und Propaganda. Und auch der Pop ist da stets instrumentalisiert worden. Gerne von links, aber auch von rechts. Aber es hat sich was geändert in den letzten Jahren. Das ist nicht nur Musikfans aufgefallen, auch der Wissenschaft. Auch Mario Dunkel, ein internationales Forschungsprojekt, untersucht derzeit den Zusammenhang zwischen Pop und dem Aufstieg des Populismus in Europa. Projektleiter dabei ist Mario Dunkel, Professor an der Uni Oldenburg.
Hallo Herr Biermann erstmal.
Herr Dunkel, Gabalier, Freiwild, Xavier Naidoo, habe ich jemanden vergessen?
Es stimmt schon, Sie haben jetzt einige Namen genannt, die in dem Diskurs häufig vorkommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das aber nicht nur reduzieren auf solche Namen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir versuchen, das als ein Phänomen, ein größeres Phänomen zu verstehen und es nicht nur an Einzelpersonen festzumachen. Weil ich wirklich glaube, dass im Diskurs besondere Namen häufig vorkommen, aber es eigentlich generell doch ein kulturelles Phänomen ist, mit dem wir es hier zu tun haben.
Genau, weil sonst wird man schnell fertig damit. Ne?
So nach dem Motto, genau.
Das sind ja die üblichen Verdächtigen.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen ja, der Fokus, den wir haben auch im Projekt. Also bei uns geht es darum, sich das Phänomen Pop und Populismus oder populäre Musik und Populismus vergleichend anzuschauen und auch aus einer europäischen Perspektive. Also wir schauen auch auf Zusammenhänge von Populismus und populärer Musik in Italien, in Ungarn, in Österreich, in Schweden und in Deutschland und haben dadurch die Möglichkeit auch zu vergleichen. Und genau, wenn wir Populismus jetzt als ein kulturelles Phänomen verstehen, wie in diesem Projekt, dann bedeutet das im Prinzip, dass wir Populismus als eine Art Sinnsystem begreifen, mit dem sich Menschen auch ihrer Umwelt nähern und ihr eine Bedeutung geben. Und dadurch ist Populismus auch Teil des täglichen Erlebens und wird auch in Musik erfahrbar und hörbar. Das heißt, es ist dann nicht so sehr reduzierbar auf einzelne Interpretinnen und Interpreten.
Problem ist ja nur, wo wabert der Populismus ins Nationalistische?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den wir natürlich auch thematisieren im Projekt. Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen über den Populismusbegriff sprechen. Ich weiß, das Radio mag Definitionen manchmal nicht ganz so gerne, aber ich versuche es kurz zu halten, wenn ich darf. Okay. Also Populismus ist vereinfacht gesagt eine Zweiteilung der Gesellschaft in ein Volk, also die echten Menschen auf der einen Seite und eine mehr oder weniger korrupte Elite auf der anderen. Und in der Regel wird der Elite dabei eine machtvolle Position zugeschrieben, während die in Anführungszeichen einfachen Menschen unterdrückt werden von der Elite. Und dadurch ist Populismus natürlich ein viel größeres Feld als jetzt Rechtsextremismus oder als Rechtsrock. Und Populismus ist man spricht auch von einer dünnen Ideologie, die sich verbindet mit anderen Ideologien und dann eben gemeinsam auftritt mit Nationalismus und anderen Ideologien. Und deswegen sind diese Verbindungen ganz besonders wichtig. Und das ist dann eben eine wichtige Frage, also an welchen Stellen kippt es ins Nationalistische, an welchen Stellen sind es aber vielleicht auch andere Formen von Populismus, mit denen wir es zu tun haben.
Also haben wir es nicht mit den Extremen links und rechts zu tun oder der Hufeisentheorie, dass die demokratische Gesellschaft von beiden Seiten bedroht ist, sondern die demokratische Gesellschaft bedroht durch den Populismus im Pop aus der Mitte?
Ja, also wir haben auch extreme Spektren mit drin, aber unser Fokus ist eben das Populismuskonzept. Das heißt, wir haben nicht ausschließlich extreme Spektren mit drin. Also ich mache es vielleicht mal, soll ich es mal an einem Beispiel festmachen?
Gerne, dann, bitte.
Zum Beispiel, vielleicht kennen Sie das Stück Sei wachsam von Reinhard May.
Ja.
Das ist ein Stück, das ist in den 90er Jahren in der Friedensbewegung entstanden eigentlich, also Teil der Friedensbewegung. Es ist aber eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel für einen populistischen Text. Weil in dem Text eine Gruppe korrupter Eliten konstruiert wird. Die bestehen dann aus PolitikerInnen, aus Kirchenvertretern, aus Medienmogulen, das ist ein Zitat. Und die betrügen gemeinsam und unterdrücken gemeinsam das Volk. Jetzt ist Elitenkritik ja grundsätzlich auch ein zentraler und wichtiger Bestandteil demokratischer Kultur. Also Kritik als solche ist ja ein wichtiger Bestandteil demokratischer Kultur. Aber das Stück geht dann so weit, dass es die Korruptheit dieser Elite als das eigentliche Wesen dieser Menschen darstellt und dabei auch manches vorwegnimmt, was wir in den letzten Jahren in der AfD gesehen haben. Also es wird zum Beispiel eine Parallele angedeutet zwischen der Politik der Bundesregierung und dem Überfall der Nationalsozialisten auf Polen. Also es gibt da die Zeile, ne, und seit heute früh um 5 schießen wir wieder zurück. Und deswegen ist es dann noch nicht überraschend, dass wir so ein Lied dann 25 Jahre später auch in einem völlig anderen politischen Zusammenhang, nämlich auf einer AfD-Demonstration, was da gespielt wurde. Solche Aspekte faszinieren uns, die finden wir interessant.
Da wird sich Reinhard May genauso ärgern, wie sich natürlich auch Marius Müller-Westernhagen geärgert hat. Interessant finde ich bei Ihrem Ansatz, dass Sie sagen, wir gucken uns jetzt nicht nur die Lieder an, wir gucken uns nicht nur die Interpreten an, sondern wir gehen da rein. Das heißt, teilnehmende Beobachtung, oder?
Ja, genau. Wir haben ja 2019 angefangen mit dem Projekt. Ab Anfang 2020 war das dann nicht mehr so möglich natürlich, aber bis dahin
COVID-19,
haben wir auf Konzerte, genau. Aber bis dahin sind wir auf Konzerte gegangen und haben dann noch die Konzerte besucht, die noch möglich waren. Also wir waren bei, jetzt kommen doch die üblichen Verdächtigen, aber die hätten wir nicht nur uns angeschaut, sondern wir hatten eigentlich ein viel größeres Feld. Aber wir waren bei Andreas Gabayé, wir waren bei Xavier Naidoo im Konzert zweimal, wir waren bei Kollega im Konzert. Und uns ging es darum, Rezeptionspraktiken zu erforschen. Das heißt, wir haben uns erstmal natürlich selber in das Konzert begeben und haben es auch selber erfahren. Wir haben aber auch Kontakte geknüpft mit Fans, mit Besucherinnen und Besuchern. Also sind auch nicht alles Fans, die auf den Konzerten sind, sondern eher Konzertgängerinnen, Konzertgänger und haben Gespräche geführt und dann auch später Interviews gemacht. Das ist uns dann ja, wie gesagt, teilweise noch gelungen, teilweise kam dann die Pandemie dazwischen.
Darf ich mal eine Prognose wagen? Ich kenne ja Ihre Ergebnisse nicht, aber was Sie gehört haben war, das war wunderbar, ein großes Fest, eine große Gemeinschaft, also genau das, was eigentlich immer bei Massenveranstaltungen passiert. Das muss ja nicht nur Pop sein.
Das ist Teil des Ganzen, klar, aber es gab auch zum Beispiel jemanden, der vor uns saß beim Gabayé-Konzert und ständig Spiegel Online gelesen hat auf seinem Handy, weil er mit seiner Frau und seinem Kind dazu überredet wurde, zum Gabayé-Konzert zu gehen. Also ich will damit nur sagen, es ist auch sehr vielfältig, also auch die Rezeptionspraktiken. Und es gibt auch Leute, die weghören auf solchen Konzerten. Genau.
Stelle ich mir spannend vor. Also, stelle ich mir spannend vor, im Konzert wegzuhören.
Ja, es ist nicht so einfach, das stimmt. Kommt drauf an, wo man sitzt oder wo man steht. Aber Sie haben natürlich auch recht, also es gibt auch gemeinschaftsbildende Aspekte bei solchen Konzerten. Es gibt Menschen, die sich an den Händen halten, Menschen, die gemeinsam ja dieses Konzert auch erleben und auch durch unterschiedliche Emotionen gehen, die auch sehr vielfältig sind. Also wenn wir über ein Gabayé-Konzert sprechen, dann denken wir vielleicht häufig an die Schlager-Party-Hits von Gabayé oder vielleicht auch die politischen Protestlieder. Aber Gabayé hat auch Stücke, da geht es um den Tod und da wird auch gemeinschaftlich getrauert auf einem Konzert. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, was passiert auf so einem Konzert. Und dadurch, dass es emotional so vielfältig ist und Menschen auch tief berührt werden auf dem Konzert, kann man es natürlich auch dann politisch nutzbar machen. Und das sind dann Aspekte, die uns interessieren. Also an welcher Stelle fallen dann vielleicht auch Kommentare, politische Statements, an welchen Stellen gibt es vielleicht mal ein Protestlied, was dann zwischen den anderen Stücken kommt und solche Aspekte, die wir dann interessant fanden an dieser Konzerterfahrung.
Das heißt, für Rezipientinnen, Rezipienten, seid vorsichtig, wo ihr euch durch das Massenphänomen einkassieren lasst, sage ich mal ganz platt?
Also es ist nicht so einfach, weil man natürlich auch aufpassen muss, also jetzt gerade, ich bin ja auch Musikpädagoge und in Lernzusammenhängen, dass man nicht eine Position einnimmt, die ein bisschen von oben herab ist und die Menschen davor warnt, ins Konzert zu gehen, sondern es sollte eigentlich eher darum gehen, dass man differenziert zuhört und auch nicht mit allem übereinstimmen muss, was bei einem Konzert passiert. Also diese Frage, welche Auswirkungen dieses Konzert hat, dann auf die einzelnen Besucher, ist ja eine ziemlich komplizierte. Also welche Angebote macht so ein Konzert und was machen dann die Besucherinnen und Besucher mit diesen Angeboten? Und ich glaube, da hat man schon auch viele Möglichkeiten als Besucherin oder Besucher, entweder auf Angebote einzugehen oder nicht einzugehen. Und vielleicht kann man auch Aspekte aus einem Konzert gut finden und andere Aspekte ablehnen. Also uns geht es eher eigentlich um eine differenzierte Auseinandersetzung mit populärer Musik und ja, auch das Nachdenken über eine politische Wirkmacht auch von Musik.
Wann kann man mit den Ergebnissen der Studie rechnen?
Also wir sind jetzt im finalen Jahr der Studie. Die Studie läuft noch bis Dezember 2022 und wir machen jetzt eine Tagung, also Anfang April in Oldenburg. Die wird hauptsächlich online stattfinden müssen, noch wegen der Pandemie. Aber da werden auf jeden Fall Projektergebnisse präsentiert werden von uns. Wir haben auch schon zahlreiche Publikationen zu dem Projekt. Wer da ein bisschen stöbern möchte, wir haben eine Seite, die heißt musicandpopulism.eu. Da kann man auch weitere Publikationen, auch Open Access finden. Und das heißt, so nach und nach haben wir Ergebnisse, die präsentiert werden, weil es auch eine ziemlich große Studie ist mit eben Projektteams auch in unterschiedlichen Ländern.
Wir werden darüber bestimmt nochmal reden. Herzlichen Dank, Mario Dunkel.
Ja, gerne. Ja, vielen Dank.
Der Corso-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich bei uns in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Corso. Kunst und Pop.